Und damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin natürlich nicht alleine hier, der Nils ist wie immer dabei. Hallo Nils, herzlich willkommen in diesem Podcast.
Hallo Franz, danke, dass ich da sein darf.
Ja, heute haben wir keinen Gast. Wir hatten ja die letzten beiden Folgen, glaube ich, jemanden, mit dem wir sprechen konnten. Diesmal müssen wir den Laden hier wieder alleine wuppen, aber ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Zunächst einmal haben wir natürlich Feedback bekommen zu unseren Gästen. Einmal, letzte Folge war ja Jonas Gampe, für deutsche Verhältnisse ein relativ bekannter Permakulturvertreter. Und wir haben ein Feedback bekommen, und zwar von jemandem, dessen Garten von Jonas designt wurde und umgesetzt wurde. Das fand ich sehr spannend, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt nochmal Revue passiert. Nils, die Folge, gefällt sie dir immer noch gut? Hast du sie nochmal angehört?
Ja, das war eine Folge, die du geschnitten hast. Das heißt, ich habe sie mir natürlich noch einmal angehört, um zu hören, was du da so alles reingeschnitten hast. Ich bin begeistert. Ich habe das Gefühl, er konnte sehr viel Neues für uns und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer präsentieren und hat mir richtig Laune gemacht. Und ich bin richtig gespannt, was in den nächsten Jahren passiert, gerade im großen Bereich der Permakultur. Etwas, worauf ich schon lange warte.
Genau. Man muss dazu sagen, unser Podcast heute hat ein Ablaufdatum. Wir waren, Nils und ich, wir haben es ja schon mal erzählt, wir arbeiten zusammen, wir waren eben im Büro und ich habe dem Nils auch gesagt, Nils, wir müssen heute Abend noch einen Podcast aufnehmen. Denk an dein Ladekabel für deinen Laptop, nicht, dass du nachher da stehst. Und ich habe meins natürlich vergessen und jetzt zeigt mein PC mir an, dass ich noch Akku für 1 Stunde und 6 Minuten habe. Okay, ich habe ein paar Sachen ausgesteckt, jetzt geht's wieder. Aber ihr wisst schon mal, länger als 1 Stunde wird's heute nicht, denn ich muss den Podcast dem Nils ja auch noch schicken. So, genug dazu. Ihr merkt es schon, das Tempo ist ein bisschen angezogen heute. Aber wir hatten ja noch eine zweite Folge mit einem Gast, und zwar die braune Permakulturfolge. Und da haben wir sehr verhältnismäßig viel Feedback bekommen, hauptsächlich Positives. Viel dazu, ja, gut, dass ihr es ansprecht und auch, dass wir diese wissenschaftliche Herangehensweise wählen, dass das genau die richtige ist. Natürlich auch ein bisschen aus der anderen Seite so von wegen, ja, in einer Demokratie muss man sowas zulassen und das hätte auch da Platz, aber ich glaube, in der Folge haben wir alles dazu gesagt und da müssen wir jetzt nicht noch genauer eingehen, wie die braune Esoterik, welchen Platz sie hat oder vielleicht auch eben nicht. Hört euch gerne die Folge dazu an, das ist die vorletzte Folge, Folge 60 war es, glaube ich, ne? Die braune Permakultur und auch die von Jonas Gampe, die letzte 61. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, waren es wirklich zwei sehr spannende Folgen. Vielleicht, weil wir nicht so viel Redeanteil hatten, sondern eher unsere Gäste. Nein, wir haben natürlich die kritischen Fragen gestellt, die zu diesem guten Thema geführt haben. So, jetzt habe ich ja eben schon angesprochen, ein bisschen kritischere Themen. Was ich gesehen habe, was wir auch schon mal unter unseren Videos als Thema haben, wir machen ja viel zu Pflanzenkohle. Und Nils, die Pflanzenkohle ist ja super, wenn man sie in den Boden bringt. Da speichert sie Wasser und Nährstoffe und gibt sie an die Pflanzen ab, wenn die sie brauchen. Aber was ist denn noch der andere Vorteil, wenn man Pflanzenkohle nutzt?
Ja, die Pflanzenkohle hat einen ganz entscheidenden Nebeneffekt, der ja immer wichtiger wird. Und zwar ist sie ein Klimaretter. Die Pflanzenkohle besteht nämlich aus Kohlenstoff und der bleibt im Boden für über 1000 Jahre. Das heißt, sie speichert CO2 im Boden ein und damit aus dem Atmosphärenkreislauf raus.
Genau, und das Feedback, was wir jetzt unter einem Video, ich weiß gar nicht mehr, welches wir bekommen haben, war, dass diese Person gar kein CO2 speichern will, weil CO2 ja gut für die Pflanzen ist, weil Pflanzen CO2 brauchen, um zu wachsen. Das ist ja auch immer wieder ein Feedback, was man von Klimaleugnern hört oder die sagen, ah, der Klimawandel ist ja gar nicht so schlimm, weil dadurch wachsen die Pflanzen eigentlich besser, weil sie mehr CO2 bekommen. Und auch wir haben ja hier schon mal im Podcast angesprochen, dass in Gewächshäusern Pflanzen extra mit CO2 gedüngt werden, sagt man dazu. Also, dass extra CO2 in die Gewächshäuser gepumpt wird, damit die Pflanzen besser wachsen. Also ist wahrscheinlich irgendwas daran, dass Pflanzen mit mehr CO2 besser wachsen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, die ich jetzt heute gerne mal hier in den Raum werfen würde und im besten Fall auch selber beantworte. Ist es denn wirklich so, dass wenn wir jetzt wir stoßen ja immer mehr CO2 aus, ist es wirklich so, dass wir dadurch eigentlich besseres Pflanzenwachstum haben, weniger Mangelernährung auf der Erde, weil alles besser wächst, wir haben höhere Erträge. Also ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir mehr CO2 ausstoßen für die Pflanzen jetzt. Das wollen wir jetzt heute mal so ein bisschen beleuchten. Ich habe es ja schon mal angesprochen, ich habe mir aber jetzt noch mal ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu rausgesucht.
Genau, und falls wir dafür noch Zeit haben, habe ich noch ein zweites spannendes Thema mehr rausgesucht. Kurzer Einblick da rein. Es geht um das beliebteste Gemüse der Welt. Aber dazu mehr, falls Franz jetzt nicht eine Stunde lang über das CO2 in der Atmosphäre redet.
Nein, nein. Also, ich weiß ja, dass unsere Zeit hier begrenzt ist und ich möchte dir natürlich auch ein bisschen Zeit zu reden geben. Aber ich habe auch viele spannende Fragen an dich, die du uns vielleicht beantworten kannst. Denn wir versuchen uns den Ganzen so ein bisschen wie in der Schule zu nähern. Jetzt nicht im Sinne von, dass es hier dröge wird, sondern dass wir das Ganze uns selber ein bisschen erschließen wollen. Wir fangen mal an. Also wir haben jetzt festgestellt, okay, Pflanzen brauchen CO2, aber warum, wofür brauchen die Pflanzen das CO2? Nils, weißt du das, was die überhaupt damit machen?
Ja, aus meiner Schulbiologie erinnere ich mich, Pflanzen brauchen CO2, damit sie damit Photosynthese betreiben und dem CO2 den Kohlenstoff, also das C-Atom, klauen können und das dann in längere Kohlenstoffketten einpacken können. Zum Beispiel zu Zellulose, woraus sie sich dann selbst aufbauen können.
Ja, da gibt es aber noch einen Schritt vorher. Ist natürlich schon gut, schon gut zusammengefasst, ist natürlich sehr vereinfacht und auch das, was wir heute besprechen, ist super vereinfacht. Also die Photosynthese, du hast es richtig angesprochen, ist wirklich kompliziert. Deshalb wollen wir die jetzt heute auch nicht im Detail erklären. Wenn euch das interessiert, dann schreibt uns das gerne, denn dann machen wir da natürlich gerne eine Folge zu, aber heute soll es ein bisschen oberflächlicher sein. Vielleicht für einen oder anderen wird wahrscheinlich was Neues dabei sein. Aber jetzt nicht so, dass man danach komplett versteht, wie die Photosynthese funktioniert. Muss man auch gar nicht, denn man muss nur ein paar einfache Sachen verstehen, um zu verstehen, wofür die Pflanzen CO2 brauchen. Du hast ja jetzt schon gesagt, eins, was die Pflanzen für die Photosynthese brauchen, ist CO2. Das stimmt. Was brauchen die Pflanzen denn noch, um CO2 zu betreiben, um Photosynthese zu betreiben? Fällt dir da noch was ein, was sie dafür brauchen könnten?
Na gut, ich würde mal vermuten, Pflanzen brauchen dazu Licht. Die Energiequelle, mit der sie arbeiten können, um das Ganze aufzuspalten. Sie brauchen wahrscheinlich eine ganze Reihe von verschiedensten Mineralstoffen, die dabei irgendwie helfen würden. Und natürlich ganz wichtig, Wasser.
Ja, es sind eigentlich nur drei Sachen, aber die hast du alle genannt. Es ist Wasser, H2O, CO2 und die Sonnenenergie. Und daraus kann man jetzt eine Summenformel aufstellen. Wer in Chemie aufgepasst hat, der weiß, was es ist. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Die Pflanze macht aus Wasser und CO2 zwei neue Stoffe. Nils, jetzt bist du wieder gefragt. Ah. Was sind denn die Produkte der Photosynthese?
Ja, natürlich.
Also was kommt am Ende bei raus?
Am Ende kommen ja Kohlenstoffketten raus. Das heißt, wir haben viele Kohlenstoffatome, aber die sind ja gespickt mit Wasserstoffatomen und die müssen ja auch irgendwo herkommen. Das CO2 hat ja nur Sauerstoff, der wird ja am Ende wieder abgegeben und dann wird der Wasserstoff wahrscheinlich vom Wasser genommen. Und daraus kommen dann so Zellulose- und Stärkeketten. Also CHCXHX und so weiter.
Ja, wir haben zwei Sachen, die bei rauskommen. Das ist einmal Sauerstoff. Das, was wir ja alle wissen, Sauerstoff, ohne das könnten wir nicht leben. Und die Pflanzen produzieren den für uns. Für sie ist es nämlich ein Abfallstoff. Und das andere ist C6H12O6. Hast du vielleicht schon mal gehört? Es ist Glucose, Traubenzucker. Mhm. Und der wird dann zum Beispiel für die Zellulose benutzt. Also das hat es ja schon erklärt, dass es dazu dann umgebaut wird und das entsteht auch dabei. Also diese beiden Sachen entstehen dabei. Jetzt wissen wir, ein Teil davon ist das CO2. Der kleine Exkurs zur Photosynthese sei mir verziehen. Also die Pflanzen machen quasi, ganz grob gesagt, aus der Energie der Sonne machen sie Traubenzucker, also in Energie, den sie speichern können, die sie dann benutzen. Jetzt habe ich mal geguckt, was passiert denn, wenn die Pflanzen mehr CO2 haben. Ne? Ich hatte es ja am Anfang angesprochen, in zum Beispiel Gewächshäusern pumpt man bei manchen Pflanzen, ihr merkt es schon, ist auch nicht immer so, pumpt man extra noch CO2 rein, damit die besser wachsen. Wir wissen, oder vielleicht wissen wir, im Zuge der Klimakrise hört man es schon mal öfter, dass wir nicht ganz 400 ppm, heißt es, die Maßeinheit ist jetzt egal, die müssen wir jetzt nicht erklären, CO2 in der Luft haben. Das sind ungefähr 0,04%. Und im Gewächshaus, in den Pflanzen, ist es aber so, dass es erhöht wird auf bis zu 1600, 2000 ppm an CO2. Das heißt, es ist bis zu 4-5 Mal so viel, wie es draußen ist. Und das, damit die Pflanzen besser wachsen. Wir haben schon mal über C3- und C4-Pflanzen gesprochen, Nils. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich erinnere mich ganz dunkel. Es hatte was mit Temperatur zu tun.
Okay, weil das wird gleich noch wichtig. Okay, Aber erstmal bleiben wir noch in unserem Gewächshaus. Ich habe jetzt gesagt, da sind die CO2-Werte erhöht. Wer jetzt sich jetzt denkt, okay, kann man dann als Mensch da überhaupt noch arbeiten? Das ist kein Problem. Ich glaube, ab 5000 muss man bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, also ab 5000 ppm, ppmv sagt man auch eigentlich, muss man bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und ab 200.000 ist es erst so, dass der Mensch bewusstlos wird und dann stirbt. Also das ist noch sehr viel Platz nach oben, bis es für den Menschen auch wirklich gefährlich wird. Also, okay, wir sehen schon, viel CO2 hilft wohl manchen Pflanzen dabei, besser zu wachsen. Jetzt ist aber so, dass es gar nicht allen Pflanzen hilft, denn wir unterscheiden zwischen C3- und C4-Pflanzen. Das sind Pflanzen, die einfach unterschiedlich die Luft aufnehmen und die Photosynthese dann ein bisschen unterschiedlich quasi läuft bzw. vorbereitet wird. Und C4-Pflanze ist zum Beispiel der Mais. Und bei den C4-Pflanzen sagt man aus der Sicht der Wissenschaft zumindest, nimmt man zumindest an, dass diese Photosynthese ist ausgereizt. Das heißt, wenn ich denen mehr CO2 bringe, dazugebe, dann bringt es denen gar nicht mehr. Das heißt, bei diesen Pflanzen können wir den Vorteil schon mal streichen. Dann haben wir noch C3-Pflanzen, die es bei uns öfter gibt. Die C4-Pflanzen sieht man eher da, wo es trockener ist, weil die daran angepasst sind. C3-Pflanzen, die es bei uns viel gibt, das sind die meisten Pflanzen hier, die haben aber noch diese Luft nach oben. Ne? Wenn ich zum Beispiel Weizen habe, der wächst dann besser, wenn er mehr CO2 bekommt. Dazu hat man jetzt auch einen Versuch durchgeführt, und zwar in den USA, schon einen Versuch, der vor 10, 20 Jahren gestartet ist. Und da hat man C3- und C4-Pflanzen aufgestellt und ihnen 20-30% mehr CO2 zugepumpt, als es in der normalen Luft ist. Und jetzt, nach dem, was ich gesagt habe, würde man ja davon ausgehen, okay, die C3-Pflanzen wachsen besser, haben einen höheren Ertrag, und die C4-Pflanzen, die wachsen nicht besser, weil ich ja gesagt habe, es ist ausgereizt, es bringt denen nichts, wenn mehr CO2 da ist. Das war auch die ersten Jahre so, hat sich aber irgendwann umgekehrt. Das heißt, irgendwann wuchsen die C4-Pflanzen besser als die C3-Pflanzen, und da war das Ganze gedeckelt. Warum? Das Ganze hatte dann weniger mit dem CO2 direkt zu tun, sondern mit der Stickstoffaufnahme. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Mein eigentlicher Punkt ist, man kann gar nicht so sagen, kann es gar nicht so simulieren vielleicht, was am Ende besser ist, bei welcher Pflanze es besser funktioniert. Man merkt aber, es hat jetzt nicht so diese mega Auswirkungen, dass bestimmte Pflanzen viel besser wachsen als andere. Natürlich ist es auch immer so, in einem Gewächshaus, man kann natürlich die Wasserzugabe, die Temperatur und alles, kann ich alles regulieren. So, jetzt haben wir schon gelernt, okay, CO2, kann ein bisschen was bringen, aber es ist auch schwer vorherzusehen. Um das Ganze jetzt mal ein bisschen aufzulockern, bevor ich zu meinen letzten beiden Punkten komme, habe ich noch mal ein kleines Rätsel für dich, Nils. Ich habe ja eben bei der Photosynthese ja erklärt, oder du hast es selber hergeleitet, dass Pflanzen auch Sauerstoff produzieren und als Abfallstoff abgeben für uns. Und wir brauchen Sauerstoff, genauso wie die Tiere, um zu überleben. Jetzt ist meine Frage an dich. Was schätzt du, wenn alle Pflanzen auf einmal verschwinden würden von der Erde oder sterben würden? Wie lange könnten wir dann noch leben? Weil es wird ja kein Sauerstoff mehr produziert.
Das hast du ja extra verschwinden gesagt, damit sie nicht verrotten und den ganzen Sauerstoff verbrauchen.
Genau, weil wenn sie verrotten, das könnte ja noch genau, Sauerstoff richtig. Verbrauchen. Deshalb einfach verschwinden.
Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten. Ich habe da eine sehr, sehr hohe Zahl im Kopf. Ich meine, es wären mehrere hundert Jahre.
Mhm. Also, wenn wir jetzt einfach sagen, wir nehmen den vielleicht ganz kurz, dass man es ungefähr einschätzen kann. Ein Mensch braucht ungefähr 1 Kilo Sauerstoff am Tag. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den Sauerstoff aus der Atmosphäre und nur wir Menschen würden den noch brauchen und die Tiere nicht, dann hätten wir ungefähr noch 370 Jahre. Jetzt ist es aber so, dass es richtig viel Sauerstoff noch zum Beispiel im Eis gibt oder der im Boden gebunden ist. Wenn wir sagen, okay, wir könnten den als Menschheit irgendwie frei werden lassen, dann hätten wir noch mit allen Tieren zusammen, also diesmal sind die Tiere dabei, haben wir noch 52.000 Jahre, bevor wir an zu wenig Sauerstoff sterben. Das heißt, der Punkt hat jetzt nicht mehr so viel mit dem CO2 zu tun, aber ich fand es ganz spannend, das sich mal anzugucken. Es gibt aber noch ein viel größeres Problem, was dann auftreten würde, weshalb wir zuerst sterben würden. Und kannst dir vorstellen, was das ist? Das ist nicht der Sauerstoff.
Wir sind jetzt immer noch bei dem Beispiel, dass es keine Pflanzen mehr gibt und das, okay. Es ist wahrscheinlich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Wenn die Konzentration zunimmt, nimmt der Säuregehalt im Blut zu, und das ist wahrscheinlich nicht gut für die Menschen und die Tiere.
Leider falsch ist die Nahrung. Wir würden verhungern.
Natürlich. Das kann man doch vergessen. Was brauchen Menschen sonst noch außer Wärme, Sauerstoff und Wasser?
Ja, aber man denkt immer so, wenn jetzt kein Sauerstoff da ist, dann sterbe ich halt sehr schnell. und verhungern und so, dass da, wenn jetzt noch überall Tiere sind, das dauert halt alles ein bisschen. Aber es ist so, es hat sich mal jemand ausführlich damit beschäftigt und ist auch in einem New Scientist, heißt das Magazin, veröffentlicht. Und er hat berechnet, dass die Tiere nach 14 Jahren sterben würden. Also alle Tiere wären dann ausgestorben nach 14 Jahren, wenn keine Pflanzen mehr leben würden. Und dementsprechend, wenn keine Tiere und keine Pflanzen mehr leben, dann dauert es nicht mehr lange, bis der Mensch dann auch stirbt. Und ja.
Ich frage mich jetzt, ob Pilze mit in dieser Kalkulation aufgetaucht sind. Obwohl, wenn du gesagt hast, dass die Pflanzen ja verschwinden, dann haben die Pilze ja auch nicht viel, worauf sie wachsen können, ne?
Ich weiß nicht, wie, ob die jetzt wirklich auch jede Spezies damit einberechnet haben. Wahrscheinlich ist das mehr so ein. Aber Pilze gibt es natürlich sehr viele, auch unterirdisch natürlich eine sehr große Menge, die hoffentlich berücksichtigt wurde bei dieser Rechnung. Also 14 Jahre hätten die Menschen dann zu leben, bevor dann die Tiere ausgestorben sind und dann die Menschen auch. Also wir sehen, wenn zum Beispiel sich das Beispiel war, wenn die Erde sich verdunkeln würde, dann, wir haben ja eben gesagt, die Pflanzen brauchen Sonnenlicht für die Photosynthese, dann würden die Pflanzen ja auch absterben und dann könnte so ein Szenario eintreten, weil sonst würde mir nichts einfallen, wie das passieren kann. Fällt dir was ein?
Vielleicht ein riesiger Vulkanausbruch oder ein Meteoriteneinschlag, der ja, den Himmel verdunkelt.
Ja, genau. Also es wird auf dieses Verdunkeln wird wahrscheinlich, wäre das aus meiner Sicht Wahrscheinlichste, dass alle Pflanzen absterben könnten. So, ich lasse mal meinen Monolog fort. Wir kommen wieder zu unserem Punkt CO2. Mehr CO2 in der Atmosphäre sorgt dafür, dass unsere Pflanzen besser wachsen. Wir haben jetzt gelernt, dass Pflanzen CO2 zum Leben brauchen. C4-Pflanzen sind ausgereizt, was CO2 angeht. C3-Pflanzen können mehr vertragen, aber es entstehen auch Wechselwirkungen, wenn mehr CO2 ist, die dafür sorgen, dass C3-Pflanzen auch nicht unbedingt besser wachsen, wenn es mehr CO2 gibt. Jetzt ist aber noch ein anderer Punkt, der wichtig ist. Wir haben ja am Anfang, oder ich habe es am Anfang gesagt, dass oft argumentiert wird, wenn mehr CO2 da ist, dann könnten wir, weil die Pflanzen besser wachsen, könnten wir den Welthunger viel besser bekämpfen, ne? Weil wir mehr Pflanzen haben, mehr pflanzliche Nahrung. Da gibt es aber ein ganz großes Problem, was da außer Acht gelassen wird. Und zwar kommt es dazu, dass, wenn wir mehr CO2 in der Luft haben, nimmt der Proteingehalt der Pflanzen ab. Das heißt, die Pflanzen wachsen schneller, aber der Proteingehalt ist niedriger pro Gewicht. Das heißt, dass wir zwar mehr Pflanzen hätten, die Qualität aber sinkt und wir dadurch gar nicht mehr Menschen ernähren können. Somit ist meine Zusammenfassung, dass der positive Effekt von CO2 generell zu vernachlässigen ist. Das heißt, wenn wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben, bringt uns das nichts, was Pflanzenwachstum angeht. Es gibt noch viel mehr Punkte, die hier reinspielen. Ich habe jetzt nur ein paar rausgepickt, die ich ganz interessant fand. Jetzt kommt aber noch ein anderer Punkt. Wir hatten ja eben die Summenformel für die Photosynthese. 6H2O plus 6CO2 gleich 6O2 plus C6H12O6. Und da sehen wir ja, dass auch nicht nur CO2 reingeht, sondern auch H2O. Und wenn die Klimakrise so weitergeht, dann haben die Pflanzen immer weniger Wasser und das brauchen sie für die Photosynthese. Das heißt, es bringt ihnen gar nichts, wenn sie mehr CO2 haben. Und Dürren natürlich, die Pflanzen verdürren, vertrocknen, verbrennen sogar. Also ist es im Endeffekt nicht nur, dass es keinen positiven Effekt hat, sondern es hat natürlich auch einen sehr negativen Effekt, nicht nur auf uns Menschen, sondern auch auf die Pflanzen. Was lernen wir daraus? CO2 sparen, eventuell durch Pflanzenkohle. Und wo kriege ich die beste Pflanzenkohle denn jetzt?
Schöne Überleitung. Ja, natürlich bei uns. Bei uns, genau. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben jetzt vor kurzem einen kleinen Online-Shop gestartet, wo wir jetzt endlich Pflanzenkohle anbieten. Haben wir uns Mühe gegeben, genau, zu suchen, wo wir die nachhaltigste, aus unserer Meinung, Pflanzenkohle finden können, für die keine Bäume sterben müssen. Und ja, die haben wir, glaube ich, gefunden. Kräuterkohle. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel Eigenwerbung hier machen. Ich muss sagen, als du mir das Thema gepitcht hattest vor einiger Zeit, dachte ich, ja gut, ist ja ganz klar, ne? CO2, da kommt wahrscheinlich das Klimaargument. Du hast ja auch am Ende gesagt, ne? Klimawandel sorgt dafür, dass Pflanzen nicht mehr so gut wachsen können. Aber diese ganzen Sachen mit dem Protein, das ist natürlich eine ganz andere Skalierung. Hier in Europa hat man das Problem wahrscheinlich weniger. Aber in anderen Ländern auf der Welt ist der Proteingehalt der Nahrung ganz entscheidend. Kennt man noch diese berühmten Hungerbäuche? Die kommen ja dadurch auch zustande, dass man eben keine ausgewogene, vollwertige Nahrung zu sich nehmen kann. Und deswegen, Proteingehalt in der Nahrung ist ein, wie du schon gesagt hast, ein Qualitätsmerkmal und gibt an, was für einen Nährwert die Nahrung wirklich hat.
Deshalb sehe ich das auch so, fand ich das auch so wichtig, dass man vielleicht zeigt, selbst wenn wir dieses, es wird trockener, es wird heißer, gar nicht mit reinnehmen, dann würde es in der Natur uns gar nicht so viel bringen, wenn mehr CO2 in der Luft ist. Also selbst wenn wir mehr CO2 in die Luft bringen könnten, ohne andere Nachteile davon zu haben, ist die Frage, wäre das überhaupt positiv?
Ich hoffe, dass Menschen von bestimmten Instituten gerade zugehört haben und das auch mal mit in ihren Gedankenkreislauf mit aufnehmen. Das würde, glaube ich, vielen Menschen helfen.
Ja, wir haben ja gesagt, Pflanzenkohle ist eine Möglichkeit, wie man CO2 speichern kann. Kann aber natürlich nur ein kleiner Stein sein, der uns hilft, mehr CO2 zu speichern und weniger auszustoßen. Muss ja natürlich beides passieren. Aber wir sind ja an dem Punkt, wo wir sagen, okay, es bringt nichts mehr, nur zu reduzieren. Wir müssen auch aktiv CO2 wieder aus dem Kreislauf nehmen. Permakultur ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie wir mit dem Jonas Gampe ja besprochen haben. Nicht diese Permakultur, jeder macht sowas im Kleinen, sondern dass man die Landwirtschaft eher in diese Richtung umstellt. Jetzt war der Jonas ja ein super Gast, um darüber zu reden. Wenn wir jetzt aber den Schirm noch größer spannen und sagen, okay, wir gucken uns nicht nur Deutschland an, sondern weltweit. Was wäre denn so der nächste Gast, den du sagen würdest, wenn wir das Ganze jetzt auf die Welt skalieren, die Weltpermakulturgemeinschaft? Wer denn so der nächste Experte, der dir einfällt, den du sagst, boah, den hätte ich super gerne bei uns im Podcast?
Ein Name, mit dem ich schon lange geliebäugelt habe, den hatte ich auch schon mal getroffen. Unter dem hatte ich auch schon mal gearbeitet, damals in Australien. Das ist der gute Jeff Lawton. Der hat nämlich direkt mit Bill Mollison zusammengearbeitet, auch viel von ihm übernommen, viel gelernt bei ihm und auch weiterentwickelt. Wäre dann natürlich auf Englisch, aber ich würde mal vermuten, wir wären in der Lage, das Ganze dann auch in den hiesigen Jargon zu übersetzen. das wäre was, wo ich mich richtig drüber freuen würde, mal seine Sicht zu hören, weil die australische Art der Permakultur, die australische Sicht auf die Permakultur, hat ja eine ganz andere Perspektive als die wir hier in Mitteleuropa haben.
Ja, finde ich auch super spannend. Was uns natürlich dabei hilft, solche größeren Fische an Land zu ziehen, in Anführungszeichen, ist, wenn wir mehr Reichweite bekommen. Und da kannst du uns unterstützen, indem du nämlich diesen Podcast positiv bewertest. Man kann das ja inzwischen auch bei Spotify mit Sternen machen, am besten natürlich 5, und bei Apple Podcast. Ich vergesse es immer zu sagen, weil ich selber immer nur Spotify benutze, aber auch Apple Podcast kann man uns natürlich gerne bewerten. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und immer wenn wir einen 10er erreichen, dann macht der Nils ein kleines Freudentänzchen.
Genau.
Könnt ihr euch dann immer bei, machen, führen wir jetzt so ein, das könnt ihr euch dann immer bei Instagram angucken. Nein. Wir schauen mal.
Richtig, und dann machen wir uns deine Milestones, wenn wir so und so viele Bewertungen haben, dann sagen wir, okay, jetzt sind wir groß genug, jetzt können wir mal auf auf die großen Fische zu treten und mal ein bisschen Input von denen holen und hier uns gegenüberstellen.
Leider lebt Mollison ja nicht mehr, sonst wäre das natürlich der letzte Meilenstein, der zu erreichen, oder weiß ich gar nicht, ob er dann der letzte wäre, aber ein großer Meilenstein, der zu erreichen ist. Aber Holmgren könnte man natürlich dann, um dann noch weiterzugehen, fragen. Also, soweit sind wir noch nicht. Wir haben natürlich trotzdem sehr, sehr spannende und nicht weniger interessante Gäste bei uns, mit denen wir sprechen. Aber wenn man es aufs Internationale guckt, sind das natürlich Namen, die viele Leute kennen, weil sie einfach sehr in der Öffentlichkeit stehen. Ja, so viel zum Thema Permakultur. Auf unserer Permakultur ist es jetzt auch so, dass es langsam anfing zu frieren und wir müssen die Kürbisse vom Beet holen. Weil sonst erfrieren die uns. Und wir haben angefangen, unsere erste Challenge war es ja, 100 Kilo Kürbis zu ziehen.
Ja.
Haben wir irgendwann gemerkt, okay, vielleicht, wir machen lieber leichter, wir wollen ja nicht so, Mollison auch mal sowas in die Richtung gesagt, ne, dass man nicht so auf diesen Riesenertrag gucken soll. Da haben wir auch gesagt, okay, wir zeigen ein bisschen Demut, 100 Kilo Kürbis, das ist nichts, wir wollen das ja auch vielleicht aufteilen an andere Menschen. Wir wollen insgesamt 100 Kilo haben. Und wir haben jetzt angefangen, wir haben den ersten Kürbis geerntet und es war auch der röteste von allen, würde ich sagen. Der hat sehr ins Auge gestochen. Ihr konntet ihn in Nils Schaf-Woll-Video ganz am Anfang sehen. Da hat er ihn stolz in die Kamera präsentiert. Und er hat ihn natürlich auch gewogen, damit wir hier unsere Liste fortführen können. Nils, wenn wir jetzt so einen kleinen Zwischenfazit ziehen, bei wie viel Kilo sind wir auf unserem Weg zu den 100 Kilo Kürbis?
Also ich möchte erstmal allem beistimmen, was du da gerade gesagt hast. Deswegen, es geht gar nicht darum, dass die größte Frucht zu erzeugen. Ne? Das war ja auch eigentlich nie die Challenge. Das wäre eigentlich eher so eine Nebenbeisache gewesen. Ich weiß nicht, was Vergangenheit Nils da geredet hatte. und ich muss sagen, diese kleinen Kürbisse, die haben ja auch einen viel intensiveren Geschmack. Und wir nähern uns langsam unserer Zielmarke. Wir sind gerade bei ungefähr 0,35 Kilo. Also es war ein sehr kleiner Kürbis. Es war vielleicht auch nicht meine primäre Absicht, ihn jetzt zu ernten, sondern er hat sich praktisch selbst gegeben, als ich an ihm vorbeiging.
Ist er dir in den Schoß gesprungen quasi.
Genau, aber er ist schon halb verzehrt. Ich werde auch gleich noch die zweite Hälfte von ihm verzehren. Sehr schön in einen kleinen Gemüsebock mit reingemacht. Wunderbar.
Aber war das auch der, den du gestern mit hattest zur Mittagspause?
Mhm.
Da war er mit drin. Habe ich ihn schon in die Augen gestarrt quasi. Es roch sehr, sehr gut natürlich.
Genau, ja. Auf unsere Kartoffelernte bin ich auch mal gespannt, was danach rauskommt. Falls wir es mit den Kürbissen alleine nicht schaffen, können wir noch die Kartoffeln oben draufhauen. Vielleicht kommen wir damit auf die 100 Kilo.
Ja, jetzt wäre natürlich spannend, so ein Gewächshaus zu haben, was wir quasi da drüber aufbauen, damit die jetzt noch weiter ein bisschen wachsen können, solange sie wollen. Das ist natürlich auch ein sehr kaltes Klima für unsere Verhältnisse da unten. Deshalb, ja, ist natürlich jetzt auch den Umständen geschuldet, dass wir jetzt hier nicht, wenn wir die jetzt wachsen lassen würden, da würden wir wahrscheinlich auch, wird da jeder 200 Kilo oder so reißen. Wobei ich ja gesehen habe, dass diese Kürbiswettbewerbe, wo gewogen wird, die sind schon dran jetzt, ne? Hast du auch, ja, glaube ich, in die Richtung erzählt. Also scheinen die schon geerntet zu sein von den Profis.
Die haben bestimmt auch viel früher angefangen und dann sich jeden Tag, jede Stunde praktisch drum gekümmert, nachgedüngt und, ne, genau diese Zelte aufgebaut. Ja. Wir haben das ja alles versucht, möglichst heterogen zu halten, möglichst naturnah zu halten und den einfach mal den freien Wachstumslauf zu lassen. Und auch mal, wenn es trocken ist, dann auch mal ein bisschen die Trockenheit halt spüren lassen und erst dann gegossen.
Richtig.
Damit,
richtig.
Das bringt bestimmt auch den richtigen Geschmack dazu. Und ich denke, das ist es doch wert.
Ja, ist wie bei Äpfeln, ne? Die brauchen auch manchmal so ein bisschen Trockenstress, damit die besser wachsen. So letzte Verzweiflungstat und dann füttert man sie doch wieder an. Und bei den Kürbissen, ich habe jetzt letztens gehört, im großer Skandal im Angelsport, und zwar sehr berühmte Angler, kein Witz jetzt, da gab es einen großen Eklat, weil sie nämlich Bleikugeln in die Fische gestopft haben, die sie gefangen haben. Und da wurde dann gewogen, wie viel man insgesamt hat. Und vielleicht gibt es da ja auch so ein paar Tricks bei den Kürbissen, die wir nur nicht kennen, weshalb wir nicht auf diese hohen Kilozahlen kommen. Also wir kennen diese Schlupflöcher alle noch nicht. Müssen uns da mal ein bisschen mit der Szene vielleicht auseinandersetzen.
Ja, richtig. Wir hatten in einer Folge auch mal darüber gesprochen, über Bleibelastungen im Boden. Ich will jetzt hier keine Mutmaßungen anstellen, aber es könnte ja theoretisch sein, wenn man in diesen Regionen einen Kürbis züchtet, dass der auch einen erhöhten Bleigehalt hat und dementsprechend schwerer ist. Also von daher, genau, werden wir uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich damit noch einmal intensiver auseinandersetzen und dann gucken wir,
auf
wie viele Kilo wir kommen.
Genug von den Kürbissen. Du hast am Anfang gesagt, du würdest gerne ein bisschen was über das beste Gemüse der Welt sprechen. Also kommen wir jetzt von den Kürbissen zu den Kartoffeln. Nils, was hast du uns zu den Kartoffeln zu erzählen?
Nicht auf das Beste, sondern das Beliebteste.
Ah, das Beliebteste. Okay, Entschuldigung. Genau. Was ist denn das Beliebteste?
Tja, Kartoffeln waren falsch. Willst du raten?
Kartoffeln waren falsch. Ja, ich hätte jetzt auf die Kürbisse getippt. Deshalb habe ich so gesagt, ja, haha, wir reden jetzt nicht mehr über die Kürbisse. Und du, ja, nee, wir reden doch über die Kürbisse. Die sind doch so toll.
Doch, ja.
Sind es die Kürbisse?
Es sind nicht die Kürbisse, nein.
Ah, oh, schön.
Aber du hast es auch im Schafwoll-Video vielleicht gesehen.
Tomaten?
Ja, genau.
Ja, verrückt.
Tomaten, das beliebteste Gemüse der Welt.
Ja, und wir haben die einen Tomaten, die wir gepflanzt haben, sind richtig lecker. Also die müssen wir jetzt noch ernten, auch wenn die grün sind, damit die ein bisschen nachreifen können. Du kannst es leider nicht beurteilen, Nils, du magst keine Tomaten. Deshalb wundert es mich, dass du hier was uns zu Tomaten rausgesucht hast. Aber diese Tomaten sind so lecker. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn eine rot ist. Und dann hast du noch andere gepflanzt, die haben überhaupt nicht geschmeckt. Also da weiß ich nicht, was du da uns angeschleppt hast.
Das waren die Reste-Tomaten, das war das Saatgut, was meine 10 Jahre alten Schublade rausgekramt hatte. Ich habe sie selbst noch nicht probiert, deswegen weiß ich das nicht. Und das hängt einem seit der Kindheit nach. Inzwischen esse ich sogar Tomaten, nur nicht roh, aber das wird man einfach nicht los. Deswegen habe ich jetzt, um das zu beweisen, jetzt auch mal mich intensiv mit den Tomaten auseinandergesetzt. Und falls ihr es schon vermisst habt, habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich habe mal ein bisschen was in der Geschichte der Tomate gekramt.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Weil ich es immer interessant finde, mal den ganzen Sachen auf den Grund zu gehen. Wo kommen sie eigentlich her? Wie kommen sie zu uns? Und was gibt es vielleicht sonst noch so Interessantes über die Dinge zu erfahren? Kannst du dir vorstellen, wo die Tomate herkommt?
Ich weiß, dass sie erst mit der Entdeckung Amerikas, glaube ich, nach Europa gekommen ist, weil irgendwo in einem Asterix-Film kam mal, dass sie Pizza gegessen haben und mit Tomatensoße, und das kann nicht sein, weil es da noch keine Tomaten in Europa gab. Deshalb würde ich schätzen, dass sie, Nordamerika ist wahrscheinlich zu kalt, dass sie irgendwo aus Südamerika kommen.
Ja, wunderbar. Kann ich Franz gar nichts Neues mehr beibringen. Genau. Die Tomaten sind Neophyten. Das hatten wir auch schon mal gesagt. Das sind eingeschleppte Sorten seit Kolumbus.
Ja, richtig. Ich wollte gerade noch mal nachfragen. Da gibt es ja eine klare Linie.
Genau, richtig. Ist. Es sind übrigens temporäre Neophyten, weil sie nur temporär in unseren Gefilden wachsen und sich praktisch nicht selbst wild versäen können, weil sie im Winter sterben und so weiter. Deswegen werden sie als temporär bezeichnet. Und ich habe mal in den dicken Wälzern des Internets mich schlau gemacht, wo kommt denn jetzt genau die Tomate her und wo hat sie ihren Ursprung? Und so genau wie bei fast allem kann man das natürlich nicht mehr feststellen. Südamerika stimmt auf jeden Fall. Es gibt ein paar Völker, die auf jeden Fall die Tomate angezogen haben. Das sind die Mayas und die Azteken. Und das war vor ungefähr 2.500 Jahren. Und die Tomaten damals sahen auch etwas anders aus, als die heute aussehen. Man kann sich wahrscheinlich
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ist ja ganz oft bei so, warum wir uns immer unterbrechen zwischendurch. Ich muss meine Kamera ausmachen, damit mein Akku ein bisschen länger hält. Und normalerweise sehen wir uns immer beim Sprechen, dann kann ich mir meine Hand heben oder so, wenn ich was sage. Es geht heute leider nicht. Dann muss ich dem Nils immer so forsch ins Wort fallen. Das ist ja bei ganz vielen Kultursorten, gerade bei Gemüse, weil das so groß ist, dass man, wenn man guckt, wo das herkommt und wie es früher aussah, als es noch nicht gezüchtet wurde vom Mensch, dass es da wirklich noch ganz anders aussah. Auch was so Bananen angeht oder so, wo man denkt, boah, wie kam man drauf, dass man das irgendwann essen kann? Dass da viel Zuchtarbeit, in Anführungszeichen, drin steckt, bis die dann diese Form und Möglichkeit haben, dass wir sie so gut essen können.
Genau. Die Tomaten waren, wie man es erwarten würde, deutlich kleiner. Und die ersten kultivierten Tomaten, die waren auch gar nicht rot, sondern gelb. Gelb und klein, ähnlich wie Cocktailtomaten. Und da musste ich dran denken, gelbe Tomaten, die hatte meine Oma auch immer angepflanzt. Die sahen dann flaschenförmig aus. Und ich weiß,
das sind noch welche von damals.
Und ich wer weiß, ne? Ja, sie waren ein bisschen flaschenförmig. Vielleicht hat da irgendjemand seinen Schabernack getrieben. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie mir überhaupt nicht geschmeckt haben und dass diese gelben Tomaten der Grund sind, warum ich keine Tomaten mochte und immer noch nicht richtig rohe Tomaten mag. Ja, das war ganz schrecklich.
Wenn ich eine Sache immer im Kühlschrank haben muss, dann sind es Tomaten, oder immer im Haushalt haben muss, dann sind es Tomaten, weil die kann man eigentlich überall drauf essen.
Wen es interessiert, diese Wildform der Tomate, die gibt es übrigens immer noch in Nordchile und Venezuela. Wenn man zufällig mal in der Gegend ist, kann man mal Ausschau halten, ob man die irgendwo findet. Und auch das Wort Tomate kommt von den Völkern der Azteken. Und zwar von dem Wort Xitomatl. Und das heißt sowas wie dickes Wasser oder Anschwellen. Und das haben die Spanier denn übernommen und haben daraus Tomate gemacht. Und da hört man auch schon, Spanier, ja gut, ne, Südamerika. Die Tomaten sind dann mit Kolumbus nach Europa gekommen und haben sich da erstmal im mediterranen Raum in Südeuropa verbreitet. Da passte das Klima auch, da sind sie ja gewachsen. Aber sie sind eine ganze Weile gar nicht als Nahrungsmittel angebaut worden, sondern als Zierstrauch.
Verrückt.
Und zwar gab es den Verdacht, dass Tomaten giftig sind. Gerade in England und Nordeuropa gab es wohl einige Fälle, wo Aristokraten, also die Oberschicht, nach dem Verzehr von einigen Tomaten plötzlich tot umgefallen sind, zu Tode gekommen sind. Und deswegen hieß es, ja, Tomaten sind giftig, die kann man nicht essen. Jetzt kann man sich vorstellen, es gab vielleicht einen anderen Grund, warum die Menschen gestorben sind. Der Grund ist, dass die Aristokraten, die waren ja reich, die hatten kein Holzgeschirr, sondern die hatten Geschirr aus Hartzinn. Und dieser Hartzinn, darin enthalten ist Blei. Und dieses Blei wird durch die Fruchtsäure gelöst und ist deswegen in den Früchten enthalten und wird dann mit den Tomaten mitgegessen. Und dann sind die Menschen an einer Bleivergiftung gestorben. Aber es sah von außen natürlich so aus, sie haben Tomaten gegessen, sind danach gestorben.
Es war ja bei den, ich weiß jetzt, habe ich natürlich jetzt nicht geprüft, aber was man immer wieder hört, dass es bei den Kartoffeln so war, dass hier am Anfang die Menschen das Grüne davon gegessen haben und dann auch krank oder natürlich wurden und man denen erst beibringen musste, dass man die Knolle essen muss. Also was man jetzt gar nicht verstehen kann, ist so, damals, man musste sich erstmal diese ganzen, ist ja auch krass, was das für ein Einschnitt war, oder? Kolumbus, der bringt ja die ganzen neuen Sachen hier mit. Wir richten die ganze Zeitrechnung in den Pflanzen danach aus, weil er so viel Neues mitgebracht hat. Muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Kann man sich heute nicht vorstellen.
Mhm. Richtig, bei den Kartoffeln habe ich auch gehört, dass um die Menschen daran zu gewöhnen und dazu zu bringen, Kartoffeln anzubauen, hat wohl jemand auf seinem Acker Kartoffeln angebaut und die tagsüber bewacht mit Wachen, damit die Bauern gesehen haben, oh, das scheint wohl wertvoll zu sein. Ha? Und dann nachts nicht bewacht und dann sind die anderen Bauern nachts gekommen, haben die dann vom Feld geklaut und dann selber angebaut. Und so hat sich das dann, das war wahrscheinlich eine Methode, um das unters Volk zu bringen. Aber wir kommen gleich noch dazu, wie die Tomate dann wirklich auch in unseren Breitengraden sich verbreitet hat und auch dann konsumiert wurde.
Ja.
Und zwar, der Verdacht, dass Tomaten giftig sind, war gar nicht mal so falsch. Tomaten sind nämlich giftig. Sie enthalten nämlich das Alkaloid Solanin und auch Tomatidin. und das kann zu Verdauungsstörungen führen, ist aber vor allem in den Blättern und in den grünen Früchten enthalten, also grüne Tomaten. Und da, als wir das letzte Mal bei uns auf der Fläche waren und wir hatten mal kurz mit deiner Mutter gesprochen, hatte sie nämlich auch gesagt, grüne Tomaten, hä, sind die nicht giftig? Weil ich hatte im Kopf, dass man aus grünen Tomaten Suppe machen kann, grüne Tomatensuppe. Und da hatte deine Mutter anscheinend recht, da sind diese giftigen Stoffe mit drin. Vielleicht, ich weiß es nicht genau, werden die beim Kochprozess umgesetzt, habe ich jetzt nicht extra recherchiert. Falls ihr grüne Tomaten essen wollt, solltet ihr das gründlich recherchieren. Wir haben im Verlauf dieses Podcasts schon öfters das Erlebnis gemacht, dass ich irgendwelche Sachen gegessen habe, die man besser hätte nicht essen sollen. Deswegen möchte ich hier diesen Disclaimer anbringen.
Ja, Bohnen zum Beispiel, roh, Holunder hat der Nils gegessen, um nur zwei zu nennen.
Ja, genau.
Aber er sitzt noch hier und er redet mit uns.
Richtig, das funktioniert noch. Ich kann auch noch eine Hälfte meines Hirns benutzen. Jedenfalls wurde der Tomate auch noch einiges anderes nachgesagt. Sie wurde nämlich als Aphrodisiakum gesehen.
Oh.
Und das lässt auch schon der Name erkennen, der Tomate sonst noch gegeben wurde. Zum Beispiel wurde sie oft der Liebesapfel genannt. Oder Paradiesapfel. Ganz viele Namen von der Tomate enden auf Apfel. Weiß nicht warum, vielleicht weil sie rund ist und man halt Äpfel kennt. Und im Österreichischen kennt man auch heute noch, das ist dann der Paradeiser. Kommt wahrscheinlich auch vom Paradiesapfel.
Verrückt, ja.
Richtig. So, dann ging es eine ganze Zeit lang weiter. Im 16. Jahrhundert gab es die ersten Kochbücher schon in Italien, wo schon der Verzehr der Tomate angedeutet wurde, dass man das hier in bestimmten Gerichten verzehren kann. Hat sich aber nicht durchgesetzt und bis ins 18. Jahrhundert hat sich das gehalten, dass Tomaten giftig sind und man hat sie als Ziersträucher gehalten, weil die Früchte so schön prall und rot waren, dass man sie sich einfach in die Wohnung, also ins Haus gestellt hat oder in seinem Garten hat stehen lassen, weil die so schön aussehen. Kann ich durchaus natürlich nachvollziehen, sieht sehr schön aus, wenn man diese große grüne Pflanze hat mit den prallen, kräftigen, roten Früchten dabei. Aber im 18. Jahrhundert fing man dann an, sie mehr und mehr zu konsumieren. Und dann im 19. Jahrhundert, also 1800, schlag mich tot, da begann die Tomate dann erst den richtigen Lauf. Und zwar, kannst du dir vorstellen, was dazu geführt hatte, dass dann die Tomate, nachdem sie sich in Europa langsam als Nahrungsmittel verbreitet hatte, was dann dazu geführt hat, dass es zu einem weltweiten Erfolg kam. Und es gibt genau zwei Gründe, zwei Nahrungsmittel, die unter anderem nur durch die Beteiligung der Tomate zustande kommen. Kannst du dir vorstellen, was das sein könnte? Erfindung,
okay, also
19. Ja, Jahrhundert.
Zwei Nahrungsmittel, in denen Tomaten drinne sind, quasi.
Mhm.
Okay. Pizza?
Ja, das ist eins. 1880 gab es die erste Pizza in Neapel, in Italien. Mhm, und da ist Tomate natürlich eine ganz kritische Zutat. Das hat einmal dazu geführt. Und noch eine zweite, kriegst du die auch noch hin?
Auch ein Gericht jetzt, also irgendwas, was man essen kann.
Was man essen kann, ja. Okay, Gericht würde ich es nicht nennen.
Ja, eine Tomatensuppe?
Fast. Ketchup.
Ah, stimmt, ja, gar nicht so weit gedacht. Ja, richtig.
Und zwar in den USA entstand das Ketchup, auch 19. Jahrhundert. Und das hat im Grunde dazu geführt, dass Tomaten sich ganz rasant an Beliebtheit gewonnen haben. Und in den USA wurden die dann kommerziell gezüchtet. Es wurden ganz viele Kreuzungen vorgenommen und es hat jedoch noch ziemlich lange gedauert, bis man wirklich alle letzten Dörfer und zum Beispiel Bundesländer erreichen konnte. Und zwar habe ich gelesen, dass einige der westlichen österreichischen Bundesländer erst in den 50er Jahren, dass sie erst dort dann die Tomaten haben, verbreiten können. Also das Misstrauen gegen die rote Frucht gab es noch sehr lange. Das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen.
Ist natürlich auch die Zeit gewesen, wo man Roten gegenüber ein bisschen misstrauischer war. Aber finde ich spannend. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so früh schon Ketchup gab. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie der Ketchup damals geschmeckt hat. Weil wenn man ehrlich ist, der Ketchup heute, der schmeckt ja nicht mehr wirklich nach Tomaten. Ne? Also wenn ich jetzt rausschmecken würde, würde ich die Tomate, glaube ich, nicht schmecken. Vielleicht kennt ihr eine sehr gute Marke, die da anders ist. Aber so der, den ich kenne, der schmeckt nicht wirklich nach Tomaten. Aber vielleicht haben ja die ersten Ketchup Arten nach Tomate auch geschmeckt.
Mhm. Ja, fände ich auch ganz faszinierend, auch was für eine Art von Tomate, die sie da drin benutzt haben. Es gibt ja jetzt auch, zum Beispiel Bananen sind ja auch immer dieselben, die es überall zu kaufen gibt, ja. Es eine und dieselbe Art. Und das hat sich ja auch irgendwann, glaube ich, im letzten Jahrhundert mal geändert. Das heißt, wenn man vor 100 Jahren eine Banane gegessen hat, hat sie etwas anders geschmeckt. Und vielleicht ist es mit Tomaten ja auch so ähnlich, dass man jetzt andere Sorten hat und isst, die wahrscheinlich größer sind und mehr Ertrag bringen. Und damals vielleicht ganz andere, die dann auch einen anderen Geschmack hatten.
Vielleicht wäre eine bei gewesen, die auch dir geschmeckt hätte.
Ich bin mir auf jeden Fall sicher. Als Ketchup verarbeitet oder auf Pizza, auf jeden Fall. Also so ist es nicht. Ne? In dem Eintopf übrigens, da waren auch Tomaten mit drin.
Da von dem Pizza. Aber okay. Ja, irgendwann finden wir die genaue Linie, wo der Nils Tomaten isst und wo er sie nicht mehr isst. In dem Schafwoll-Video sieht man auch, wie du sehr angeekelt eine Tomate anschaust.
Genau. Wenn wir jetzt mal auf die, ich habe gerade gesagt, die Tomate schauen und die hat sich einer weltweiten Beliebtheit erfüllt. Kannst du dir vorstellen, welches Land auf der Erde am meisten Tomaten produziert?
China.
Ja, ist geraten. Ja, richtig.
China produziert die meisten Äpfel, dann hätte ich jetzt auch gedacht, sie produzieren die meisten Tomaten.
Ja, sie produzieren das meiste von allem Möglichen.
Vielem, ja.
Genau. Sie produzieren ein Drittel der Tomaten. Des Tomaten-Outputs der Welt, 65 Millionen Tonnen. Danach kommt Indien mit 20 Millionen, also ist ein deutlicher Abstand dazu. Mhm. Und ja, das sorgt dafür, dass man das beliebteste Gemüse der Welt auch überall kaufen kann. Und dabei ist es gar nicht so einfach, Tomaten richtig anzubauen. Zum einen, Tomaten sind Nachtschattengewächse, das weißt du bestimmt. Und die wachsen nicht, Nachtschattengewächse wachsen nicht gut mit anderen Nachtschattengewächsen drumherum. Wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Companion Plants, also Mischkulturen, dass sich einige Pflanzen gegenseitig unterstützen und befördern. Und das wäre jetzt eine Companion, also eine Mischkultur, die nicht gut wäre, wenn man eine Tomate mit anderen Nachtschattengewächsen zusammenpflanzt. Hast du gerade ein anderes Nachtschattengewächs vor Augen?
Müsste ich nochmal nachkramen. Aber was hatten wir denn? Wir haben doch auch Tomaten gepflanzt. Hatten wir was geplant, was wir mit ihnen zusammen, also dass man sagt, was gut mit, der Basilikum hatten wir gesagt, wächst gut mit Tomaten, ne?
Genau, richtig. Basilikum wächst gut. Das kann man sich gut merken, weil es ja auch sehr gut zusammen schmeckt. Was man auf jeden Fall nicht zusammenpflanzen sollte, womit man sie nicht zusammenpflanzen sollte, wären Kartoffeln, Paprika, Auberginen. Das sind nämlich auch alles Nachtschattengewächse. Und entgegen der Meinung brauchen Tomaten auch keine pralle Sonne, sondern sie wachsen sehr gut, wenn sie auch im Halbschatten sind. Wenn sie in einer geschützten Ecke sind, Wärme ist das Wichtigste, was sie brauchen. Also bei uns ist kein idealer Standort dafür, weil es ja bei uns auch relativ lange kühl blieb und auch relativ schnell wieder kühl wird. Wir haben jetzt, hast ja gerade gesagt, es gibt bei uns Frost.
Aber sie sind gut gewachsen. Dafür, dass wir sie auch so spät erst gepflanzt haben, muss ich sagen, dafür bin ich jetzt noch nicht unzufrieden. Also es ist nicht so, dass wir da keine anpflanzen können.
Nee, und wir hatten was ganz Besonderes. Wir hatten uns ja sehr wenig darum gekümmert. Wir hatten die nicht hochgebunden, nicht ausgegeizt und trotzdem sind sie gewachsen. Und wir haben jetzt Tomaten aus Bodenhaltung, die krabbeln nämlich über die Wiese und dann kann man sie sich aus der Wiese rausklauben. Hat auch funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Aber da sieht man eben, auch der dumme Bauer hat manchmal Glück. Oder der Faule, sollte man lieber sagen.
Der Faule, ja.
Genau. Einen letzten Punkt noch, warum Tomaten so schwer anzubauen sind, ist der Faktor, dass Tomaten sind Vibrationsbestäuber. In der Podcast-Folge zum Thema Biodiversität und nützliche Insekten, hatte ich einmal gesagt, dass eben nicht nur Bienen Blüten bestäuben, sondern auch ganz viele andere Insekten existieren und zum Beispiel Hummeln und andere Insekten manchmal viel besser geeignet sind, um bestimmte Pflanzen zu bestäuben. Und diese Tomaten zum Beispiel, die lassen sich eben nicht so gut mit Bienen bestäuben. Und das hat dazu geführt, dass man bis in die 80er hinein mit besonderen manuellen elektrischen Bestäubungsgeräten in den Gewächshäusern die Tomaten bestäuben musste. Das war ziemlich teuer, ziemlich aufwendig und hat auch nicht so ganz gut funktioniert. Bis dann irgendwann jemand herausgefunden hat, hey, wir können einfach Hummelnester in die Gewächshäuser reinbringen und die Hummeln bestäuben die Tomaten dann viel, viel besser. Und dann haben wir auch einen höheren Ertrag.
Aber wenn man nämlich Tomaten bei sich zu Hause hält, dann kann man sie auch mit einer elektrischen Zahnbürste, die man an die Blüten hält, bestäuben. Das funktioniert auch.
Ah. Wie schmeckt das dann, wenn man danach Zähne putzt?
Ja, vielleicht kann man man kann ja oben die Bürste abmachen und dann nur diesen Metallpin dagegen halten.
Da jedenfalls wurde hierfür häufig die dunkle Erdhummel benutzt. Und das hat dann so gut funktioniert, dass sich das in Windeseile innerhalb weniger Jahre auch weltweit verbreitet hat. und die inzwischen weltweit überall in den Gewächshäusern eingesetzt wird. Das hat einen Vor- und einen Nachteil. Ein großer Vorteil, dadurch, dass jetzt diese Hummel in diesen Gewächshäusern existieren muss, wird automatisch deutlich weniger Insektizid benutzt. Weil wenn wir viel Insektizid benutzen, dann stirbt ja auch die Hummel. Das darf nicht passieren. Und deswegen haben sie einfach angefangen, weniger zu benutzen. Das ist natürlich gut für die Biodiversität und gut für die Umwelt. Der Nebeneffekt, kannst du dir bestimmt vorstellen, wenn wir jetzt diese eine dunkle Erdhummel nehmen, die aus, ich glaube, Europa kommen, und die einfach weltweit in den Gewächshäusern verteilen. Was kann dann ganz einfach passieren?
Na, dass sie ausbüchst und es auch draußen mehr Hummeln gibt.
Richtig. Und diese Hummeln sind dann invasiv in den Orten und verdrängen dort dann die heimischen Hummeln, was zum Beispiel in Japan und Südamerika passiert ist. Und das ist natürlich nicht gut für die Biodiversität. Also Pro und Contra zum Thema Hummeln.
Man muss das Pro und Contra über die Hummel haben. Überlegen wir uns noch, ob wir die behalten.
Ja.
Aber man hat immer so das Gefühl, invasive Arten kommen immer nur irgendwie aus Amerika oder so zu uns, aber es ist genauso auch andersrum auf anderen Kontinenten. Man kann Bienen generell schlecht in Gewächshäusern zum Beispiel einsetzen oder in Folientunneln, weil die sich sehr schnell verfliegen und dann, man sieht es, dass sie dann einfach an so Ecken alle sitzen und nicht mehr in den Stock zurückfinden. Deshalb benutzt man meines Wissens Bienen relativ wenig in Gewächshäusern und eher Hummeln, auch wenn, also jetzt nicht nur, weil sie dafür besser geeignet sind, sondern auch, weil sie sich besser zurechtfinden in so Gebäuden.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde mich auch nicht wohlfühlen als Biene in so einem Folientunnel.
Ja, also der Nils kann sich gut in Bienen einfühlen.
Genau.
Kann ich verstehen. Ähnlich grad Ziel.
Ja, ich bin jetzt am Ende mit meinem Monolog zur Tomate und der Geschichte zur Tomate. Ich hoffe, du hast einiges daraus gelernt.
Auf jeden Fall. Warum? Wir haben viel über Tomaten gesprochen in letzter Zeit. Warum? Weil wir gemerkt haben, die Leute interessieren sich für Tomaten. Wenn man Videos sieht, die sehr erfolgreich sind über das Thema Garten, sie gehen immer über Tomaten. Also Tomaten scheinen echt ein Ding zu sein. Wahrscheinlich, weil es viele selber anbauen, weil es jeder kennt, weil es viele gerne essen. Es kommen halt sehr viele Sachen zusammen, die gut sind. Ich esse auch gerne Tomaten, wir haben sie selber auch angebaut, also wir gehören auch dazu.
Genau, und auch, wir waren ja mal mit so einem kleinen Julius Award für unseren YouTube-Kanal nominiert worden. Und da auf dieser Verleihung haben dann auch ganz viele Menschen ein Gespräch mit mir angefangen. Und alle haben gefragt, ob ich ihnen Tipps geben kann, wie sie ihre Tomaten anbauen können. Und ich, also wirklich, ich habe bestimmt mit 10, 20 Leuten gesprochen und ausnahmslos alle haben nur nach Tomaten gefragt. Und das ist auch so eine richtige Obsession, muss ich sagen. Das habe ich bei meinem Opa schon bemerkt. Er kommt aus dem Ruhrgebiet und da hat man natürlich Kleingärten. Und die ganzen Verwandten haben auch Kleingärten. Und was macht man dann, wenn man sich mit seiner Verwandtschaft trifft? Man redet immer darüber, wie dieses Jahr die Tomaten wachsen und wie man es hinbekommen hat, ob man einen guten Standort gefunden hatte. Und dann wurde das natürlich auch richtig gut ausgetüftelt, wo man sie hinstellt, wie man sie anbindet, wann man sie ausgeizt, wie man sie gießt. Am besten natürlich mit so einem kleinen Topf, den man eingräbt neben der Tomate, dass man den dann voll machen kann mit Wasser, dass direkt das Wasser an die Wurzel geht, um die Stammfäule zu verhindern. Das habe ich alles gelernt, schon in Kindheitstagen. Einfach, weil die Tomate nicht mehr aus der Gärtnerkultur wegzudenken ist.
Und du warst dann immer da und hast dich gefragt, warum wollen die Leute alle Tomaten anbauen? Die schmecken doch überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie du in dieser Gartenwelt hier zurechtkommst, ohne dass dir Tomaten schmecken. Was hast du den Leuten denn erzählt hier? Ich mag keine Tomaten, lass mich in Ruhe.
Nee, also ja, eben das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, was man nicht machen sollte, Tomaten in die pralle Sonne, weil Tomaten können auch Sonnenbrand bekommen, die können zu viel Sonne bekommen. In meinem Heimatdorf zum Beispiel, da gibt es einen Ort, wo Tomaten ganz super gut wachsen und die wachsen unter einem Vordach. Da kommt nur morgens so ein bisschen Sonne von der Seite dran und ansonsten nur indirektes Licht. Und die wuchern, die sind 2 Meter hoch gewachsen, aber der Ort ist warm. Das eignet sich zum Beispiel sehr gut, genau. Man soll sie nicht von oben gießen, dass die Blätter nass werden. Ja, und dann das Ausgeizen, das hattest du auch mal beschrieben, wie das geht. Das sind praktisch die kleinen Ärmchen, die Stämme, die Äste, die vom Stamm weggehen. Wenn da so kleine, aus den Achselhöhlen der Tomate kleine Blätter und Zweige rauskommen, die kann man wegmachen. Und dann, ja gut, das Übliche, ne? Gießen und Nährstoffe, das wollen sie natürlich schon haben, sind ja auch Starkzehrer.
Genau, richtig. Also, wenn ihr auch Tomaten anbauen wollt, habt ihr jetzt eigentlich die Grundlagen gehört. Aber ich denke, jeder, der irgendwie Garten hat, hat sich schon an Tomaten versucht. So, also, wir haben viel über CO2 gelernt, wir haben viel über Tomaten gelernt und Pflanzen im Allgemeinen. Ich glaube, wir sind alle ein Stückchen schlauer. Kleiner Teaser, Ich nagel uns jetzt mal so halb drauf fest. Nächste Folge wollten wir wieder eine Mollison-Folge machen. Wir analysieren ja sein Buch, gehen jedes Kapitel durch. Wir haben zwei schon hinter uns. Als nächstes kommt Kapitel 3. Im Winter wollten wir wieder ein bisschen mehr Mollison machen, wenn man eh draußen nicht so viel im Garten zu tun hat. Deshalb nächste Woche kommt Folge 3. Geht um Muster, glaube ich. Und was sich dahinter verbirgt und was er uns damit sagen möchte und wie es uns dabei hilft, unsere Permakultur besser aufzubauen, das hört ihr dann nächste Woche. Wenn ihr dafür sorgen wollt, dass wir hier weiter coole Gäste rankarren können, dann bewertet gerne unseren Podcast positiv, denn das ist nach außen immer das Signal, okay, den hören viele Leute finden den cool, da komme ich doch gerne mal als Gast zu denen von Keep It Grün. Und wenn ihr spannende Gäste habt oder ein spannender Gast seid, dann schreibt uns gerne an podcast@keepitgrün.de. Folgt uns gerne bei Instagram oder schreibt uns da und bei YouTube findet ihr uns auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen was im Garten zu tun. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.